Ja, heute ist Erntedankfest. Wir freuen uns über die Gaben in diesem Jahr, die uns Gott gegeben hat. Ja, von Gott kommen alle Gaben. Wir können sie nur dankbar annehmen. Er ist der Herr, der uns versorgt. Gott gibt uns. Wir nehmen dankbar an. Danken wir Gott für diese reiche Ernte? Spätestens in diesem Frühjahr, als es so heiß war, dass der Frost die Obstblüte hineinging und wir keine Birnen, keine Pflaumen, keine Nüsse mehr haben, merken wir doch, wie abhängig wir sind von Gott, von Gottes Güte. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir genug haben. Vor vielen Jahren, als wir noch in Wackernheim bei Mainz wohnten, wurden dann im Herbst immer die Erntekönigin gekrönt und ein Festzug fuhr dann durch den Ort, so ähnlich wie das hier oder hier beim Gurkentag der Fall ist. Da war es so, dass man einem Jahr vorgeschlagen wurde, ja, die Bürger sollen doch mal ein Motto vorschlagen und wer das beste Motto hat, der kriegt einen Preis oder so. Wir haben dann, Silvia und ich, wir haben zurückgeschrieben und wir haben den Mottovorschlag für diesen Festumzug geschrieben. Gott sei Dank, wem denn sonst? Später, nach einigen Wochen, kam dann ein Brief zurück. Wir haben sich bedankt, dass wir uns da beteiligt haben. Aber es wurde dann doch ein anderes Motto gewählt. Wem denn sonst? Wem danken wir wirklich, dass wir genug zu essen haben? In unserer Gesellschaft, in der wir alles aus dem Supermarkt kommen, da fehlt uns oft diese Erdverbundenheit. Ja. Hier auf dem Land wissen wir schon noch mehr, woher das Obst und Gemüse überhaupt kommt. Ja, wir müssten vielleicht auch manchmal fragen, wir müssen auch mal danken, dass wir auch genug Erdöl haben. Denn wer transportiert denn das Obst und Gemüse weltweit zu allen Leuten, die es brauchen? Ja, da denkt heute kaum noch jemand drüber nach. Aber wenn es keinen Sprit gäbe, dann würden wir hier auch ziemlich hungern, obwohl wir das vor den Augen haben. Ja? In welcher Welt leben wir? Ja? Ist es uns bewusst, wie abhängig wir von Gottes Schöpfung sind, von Gottes Gaben sind? Ja, man weiß ja, dass in der Ukraine die besten, fruchtbarsten Böden sind. Was das für Auswirkungen auch haben kann durch einen Krieg dort. Ja. Weltweit. Ja. Aber wir möchten nochmal in die Bibel hineinschauen. Was ist eigentlich der Ursprung von den Erntedankfesten? Wenn wir zu dem Volk Israel hineinblicken, dann sehen wir im Volk Israel, im Volk Gottes, gab es früher eigentlich drei Erntefesten über das ganze Jahr verteilt. Auch in Israel, da war man sich noch mehr bewusst, in diesen heißeren Breitengraden, wie abhängig wir sind von Gottes Barmherzigkeit, dass genug Regen da ist, dass dieses Obst und Gemüse auch reifen kann, dass es nicht vertrocknet. Wie gesagt, die drei großen Feste in Israel, die jährlich gefeiert wurden, waren allesamt auch Erntedankfeste. Das erste, was uns vielleicht am besten bekannt ist, ist das Passafest. Und anschließend nach dem Passa waren die Tage der ungesäuerten Brote, die 7 Tage. Und an diesem Fest der ungesäuerten Brote, da wurde die Erstlingsgabe gegeben in dem Tempel. Ja, Passa, das entspricht etwa, es ist leider ist das ein bisschen verschoben, aber vom Ursprung ist das so etwa unsere Zeit, wo wir das Osterfest feiern. Die erste Ernte bekam Gott. Was war denn der Ursprung vom Passafest? Warum wurde denn überhaupt Passa in Israel gefeiert? Das war das Fest als Erinnerung aus der Erlösung des Volkes Gottes aus der Knechtschaft in Ägypten. Das war gleichzeitig an dem Tag, an dem unser Herr Jesus Christus dann auch etwa im Jahr 30 nach Christus gekreuzigt wurde. Sehen wir diese Verbindung? Der Herr Jesus Christus, an dem wir denken, an Karfreitag, der erlöst uns aus der Knechtschaft der Sünde. Dieser Gott hat das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten geführt, in die Freiheit, ins Land Kanaan. Und dieser Gott hat uns von dem größten Problem der Menschheit erlöst, nämlich der Folgen der Sünde. Wir als Menschen sind alle Knechte der Sünde. Und dann, 3 Tage später, an Ostern, ist das Fest der Erstlingsgabe. Das Fest der Auferstehung Jesu. In 1. Korinther 15, Vers 20, da heißt es: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also Jesus ist der erste, ist das erste Geschenk, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Das ist eigentlich das größte Geschenk. Und so, wie Martin es schon gesagt hat, mit diesem kleinen winzigen Samenkorn, wenn das nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Es muss in die Erde fallen, in das Nasse, in das Dreckige, der Samenkorn, damit daraus etwas wachsen kann, ja. Und so ist es mit Jesus. Er kam auf diese Erde. Ja, das feiern die Juden, die in Israel das Pessach, und das ist das Fest der Erstlingsgabe. Und da wurden in Israel tatsächlich so die ersten Früchte in den Tempel gebracht. Das Erste. Nicht das, was noch übrig geblieben ist von der Ernte, sondern die erste Frucht, die sie in einem Kalenderjahr dann ernteten, die gab man Gott. Gott bekam das Erste. Das ist eine Anerkennung, ein Geschenk. Wir sehen, Gott gibt uns das Leben und wir geben ihm ein bisschen was zurück. Ja. Das war das Erntefest. Dann das zweite Erntefest war das Schabbat, Pfingsten. Ja, wo wir an diesem Tag wurde in Israel gedacht an die Gesetzgebung Mose am Berg Sinai, 50 Tage nach dem ersten Passafest. Und an diesem Tag feiern wir als Christen, dass der Heilige Geist uns geschenkt wurde als Gabe. Ja, das beste Getreide, oder das geht nach dem Ende der Getreideernte, wurden die Gaben in den Tempel gebracht. Gott die Ehre gegeben, als kleines Dank für das, wie er uns reichlich versorgt. Ja. Also so war auch dieses Fest ein Erntedankfest. Und dann kommen wir zum dritten großen Erntedankfest in Israel, und zwar beim Laubhüttenfest. Das ist das, was eigentlich jetzt gerade in dieser Zeit in Israel auch gefeiert wird. Jetzt, in diese Zeit, geht das landwirtschaftliche Jahr zu Ende. Ja, besonders die Wein- und Obstlese wurde eingebracht. Und jetzt gab es ein 7-Tage-Fest. In 3. Mose 23, Vers 40 heißt es, ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubhütten, von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott. Gott möchte sein Volk einladen. Ich habe euch im Reich den Tisch gegeben und er lädt ein zum Feiern. Und dann heißt es, oder auch in 5. Mose 16, Vers 14, da heißt es, und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, der Weise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. Alle. Also, es galt auch für die Ausländer, die damals in Israel lebten. Die sollten sich bewusst sein, wer der allmächtige Gott ist, wer ihnen Obst und Getreide und Gemüse gibt. Es ist ein Fest für alle. An diesem Laubhüttenfest, das war ein Fest der Freude. So Palmwedel dienten in der Sonne einmal zum Schattenspenden im heißen Israel. Sie dienten aber auch als Zeichen, dass die ganze Erde letztendlich dem Herrn Zebaot gehören. Dass er allein ist, der Segen gibt. An diesem Laubhüttenfest wird jährlich in Israel auch das Kapitel Sacharja Kapitel 14 gelesen. Aus dem Propheten Sacharja. Wer aufschlagen möchte, fast direkt vor Matthäus, davor kommt Maleachi und davor kommt der Prophet Sacharja. Also vom Neuen Testament 2 Bücher zurück. Ja. Dann seid ihr beim Propheten Sacharja. Wir sehen bei diesen jüdischen Festen, dass diese ganzen Feste auch eine prophetische Bedeutung haben. So, wie wir bereits gesehen haben, ist hier das Fest Passa und ungesäuerte Brote, dieses Gesamtfest, hat die Bedeutung, dass Gott selbst das Passalamm mal sein wird. Und das hat sich bereits erfüllt im Jahr 30 nach Christus, als Jesus Christus gestorben ist. Diese prophetische Bedeutung von diesem Fest ist schon in Erfüllung gegangen. Ja? Das zweite Fest, das Schavuot-Fest, die Ausgießung des Geistes, ja, auch die ist an Pfingsten, an dem die Gemeinde Jesu ins Leben gerufen wurde, in Erfüllung gegangen. Ja? Gott gab seinen Geist. Und jetzt das dritte Fest, das wird jetzt richtig spannend. Ja? Das steht hier in Sacharja Kapitel 14. Das ist noch ausstehend. Dahin bewegen wir uns. Ja. Das Laubhüttenfest nach dem großen Versöhnungstag, das wird ein nationales Fest geben. Ja. In Sacharja 14, da heißt es, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Jetzt denkt ihr, jetzt ist ja alles vorbei. Aber jetzt kommt's. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegte am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden stehen in der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen. Sehr weit auseinander so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und ja, Gott wird, der Messias wird in Israel wieder zurückkehren. So ist hier diese Verheißung. Ja. Und wir sehen, Jerusalem, die Stadt Gottes, wird so bedrängt werden, dass sie fast zerstört wird. Ja, merkt ihr, in welcher spannenden Zeit wir leben? Ganz so weit sind wir noch nicht. Es muss noch vorher einiges geschehen, wie wir von der Bibel her wissen. Aber wir sehen, dass sich diese Parameter immer mehr in diese Richtung verschieben. Aber dann heißt es, ich überspringe ein paar Verse in Vers 8, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und sie werden es, und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Also, Gott selbst wird eingreifen in dieser Zeit. Und dann wird er der einzige Herr und König sein. Und wenn wir weiter lesen in den Versen, heißt es, dass die Nationen nach Jerusalem kommen werden. Und Vers 12, und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen und man wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsumher, Gold, Silber und Kleider und über die Maßen viel. Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in dem Heer sind, die werden von ihr geschlagen, gleich wie jene. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten dem König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufzieht, wird nach Jerusalem, um anzubeten dem König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und alle Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Also hier sehen wir noch in der Zukunft, dass die Heiden dann, wenn in Jerusalem, die Jesus Christus als Herr und Herrscher auftritt, dann auch zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen sollen. Um was geht es denn? Gott möchte, dass wir ihn anbeten, ihm die Ehre geben. Israel als Nation ist nicht unbedingt moralisch besser als die anderen Heidenvölker. Auch heute ist Israel weitgehend ein gottloses Volk, so wie viele westliche Völker auch. Aber es wird eine Bekehrung in Israel geben, wie das auch hier in Propheten Sacharja heißt. Dann werden sie Jesus als ihren Messias erkennen und ihn anbeten. Dann werden ihnen die Augen geöffnet, den sie durchstochen haben. Und die Prophetie Gottes erfüllt sich immer. Es geht letztendlich hier um Gottes Ehre. Gott hat es verheißen, dass er mit diesem Volk was Großartiges vorhat. Er lässt es zu, dass es ein Stück weit getreten wird von den Heidennationen. Aber auch die Heiden müssen sicher wissen, dass auch sie von Gott gestraft werden für das gottlose Verhalten. Und wenn ihr mal wissen wollt, ja, wir klagen schon oft über diese großen Missstände auch in unserem Land oder sonst was. Ja, zu Recht. Aber wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann lest 5. Mose Kapitel 28. Da steht, wie Gott mit den Völkern umgeht, mit dem Volk, speziell jetzt hier mit dem Volk Israel, Segen und Fluch. Wenn ihr von mir abweicht, wird euch das geschehen. Ne? Und jetzt guckt in die Geschichte, die letzten 1000 Jahre, und mit wie, was alles mit dem Volk Israel geschehen ist. Das hat sich wortwörtlich so erfüllt, wie das 4000 Jahre, bereits vor 4000 Jahren vorhergesagt wurde. 5. Mose 28. Ja. Ja. So wollen wir einfach sehen, Gott kommt zu seinem Ziel. Ja. Und desto mehr sehen wir, dass auch diese Nation Israel, die nicht besonders vorbildlich ist, ja, dass Gott diese Nation trotzdem lieb hat und sie erlöst. Das ist aber die Gnade, die wir auch bei uns sehen können. Hatten wir es denn verdient, von Gott erlöst zu werden? Keiner von uns. Wir brauchen die Vergebung Jesu. Seine Barmherzigkeit, die brauchen wir. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir auch gemeinsam das Mahl des Herrn auch zusammen feiern können heute. Das ist eigentlich das Zentrum. So wie ja, Jesus die Erstlingsgabe, als Erstlingsgabe uns gegeben wurde, als Geschenk. Er, der erstgeborene Sohn Gottes, ja, der Erstgeborene, das Beste gab Gott, opferte Gott, war Gott der Vater bereit zu geben, damit wir durch ihn Erlösung für unsere Schuld bekommen können. Und das dürfen wir als Gläubige, als Christen einfach daran auch denken. Gott hat uns die Sünden vergeben. Und auch Juden, die zu Jesus umkehren, die erhalten genauso die Sündenvergebung wie wir. Jeder Mensch auf dieser Erde. Ja? Ja? Und wir erleben das, dass Gott uns der Ernährer ist, der uns tagtäglich Brot gibt. Aber er ist auch der Erlöser. Ja? Er will Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Und das ist letztendlich auch dieser Inhalt von dem Laubhüttenfest. Gott wohnt dann hier auf Erden. Ja? Und er möchte Gemeinschaft mit seinem Geschöpf, mit seinen Geschöpfen. Und wir können, indem wir am Mahl des Herrn dran teilnehmen, auch ein Stück weit schon Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Nur durch Brot und Wein, durch das, was er, also was symbolisch, was er für uns gegeben hat, können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Haben wir Aussicht auf ewiges Leben, Aussicht, oder haben wir Vergebung der Sünde, wenn wir daran glauben? Das wünsche ich, dass jeder auch das versteht und begreift. Das ist dann eigentlich das Größte von Erntedank. Ja, wenn du das verstanden hast, wer Jesus ist, dann, was er für dich getan hat, dann, ja, dann ist auch, dann kannst du auch selber mit ganzem Herzen Erntedank feiern. Dass auch wir Danke sagen können. Danke, Herr Jesus, dass du mich erlöst hast, dass du mich befreit hast von meiner Schuld, meiner Vergebung und dass du mir Vergebung schenkst. Ja. So wie Israel eines Tages in der Zukunft auch diese nationale Vergebung erreichen wird. Danke, Herr, dass wir als Volk Israel dich als den Erlöser ehren und lieben dürfen. Und ich wünsche dir, dass du auch heute schon das erlebst in deinem Leben. Jesus ist mein Erlöser. Und dafür können wir danken. Amen.